Jesus, das tust du heute Morgen. Du machst uns rein. Unsere Hände, unser Herz, alles gehört dir. Wir geben dir uns hin, Jesus. Ich liebe das, wenn wir so spontane Rückmeldungen bekommen, auch aus unserer Online-Gemeinde, die mit uns verbunden ist. Hier kommt direkt eine Rückmeldung von jemand, der uns jetzt gerade zuschaut oder mit im Gottesdienst dabei ist. Morgen ist ein wichtiger Tag, der mein berufliches Leben verändern könnte. Davor hatte ich Angst. Aber durch deinen Aufruf konnte ich sie an Jesus abgeben und schaue dankbar und voller Freude auf morgen. Dankeschön, Jesus. Das ist doch schön, wenn so Dinge direkt auch geschehen durch den Heiligen Geist in unserer Mitte. Danke, Herr, dafür. Wir geben dir alle Ehre dafür. Ich freue mich, hier in zahlreiche Gesichter zu schauen. Heute sind wir nicht ganz ausgebucht vom Platz hier. Die letzten Sonntage waren wir ziemlich ausgebucht. Am nächsten Sonntag haben wir leider gar keine freien Plätze mehr. Bei der Abschlussfeier unseres biblischen Unterrichts am Samstag haben wir noch eine Kindersegnung. Da ist alleine durch die Familien schon alles besetzt hier. So, wir sind ein wenig herausgefordert, wie wir auch Gemeinde weitergestalten. Da sind wir gerade am Überlegen und am Beten. Aber für mich ist es immer eine große Freude, wenn wir uns hier trotz Corona-Einschränkungen vor Ort treffen können und dass du heute Morgen da bist. Das ist besonders gut. Was mich auch besonders freut, ist, dass wir jetzt in unserem Gottesdienst via Kopfhörer eine Übersetzung ins Farsi, also für Leute aus dem Iran, haben. Der Sina sitzt in unserer Übersetzungskabine und übersetzt heute Morgen für etliche Leute aus dem Iran, die heute Morgen hier sind. Das ist richtig gut, dass wir das jetzt auch anbieten können. Ich denke, das ist einen kleinen Applaus wert. Ein ungewöhnliches Predigtthema. Ich habe längere Zeit nicht über dieses Thema gepredigt, aber es ist mir heute sehr klar aufs Herz gekommen für diesen Morgen. Sabbat für mich kein Thema oder für mich ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du dieses Thema hörst. Wir wollen uns heute Morgen damit auseinandersetzen und wollen zunächst mal wieder in den Titusbrief hineinschauen. Wir sind ja im Titusbrief in den letzten Wochen unterwegs und in der Apostelgeschichte. Wir haben Paulus begleitet auf seiner Reise von Jerusalem nach Rom. Und wir haben gesehen, wie er unterwegs dann mit seinem Schiff, also er war ja nur Mitfahrer, auf der Insel Kreta gehalten hat, wie er dann den Titus dort gelassen hat. Und wie er ihm dann Briefe oder einen Brief geschrieben hat, in dem er ihm einige Dinge, die ihm besonders auf dem Herzen lagen, mitgeteilt hat. Und dazu lesen wir heute Titus Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Aber zunächst blicken wir nochmal zurück auf das, was Paulus betont hat, als er an Titus geschrieben hat, was wir bisher gesehen haben. Wir haben gesehen, dass es ihm wichtig war, dass in der Gemeinde ein gesunder Glaube, eine gesunde Lehre und eine gesunde Rede da ist. Und er hat eine Betonung darauf gelegt, und das hat er mit eigenem Beispiel in seinem Alltag, als er nach Rom gekommen ist, gelebt, dass er Beziehungen gebaut hat zu den Geschwistern dort, zur Gemeinde. Er hat eine besondere Betonung auf die Gnade gesetzt, nicht auf die eigene Leistung im Glauben. Und er hat einen Fokus auf Jesus gesetzt, in dem, was er weitergegeben hat, von dem, was ihm auf dem Herzen lag. Und einen letzten Gedanken, den wir das letzte Mal angeschaut haben, ganz besonders in Bezug auf auch unsere Kleingruppen, auf unsere Connect Groups, dass es ihm wichtig war, dass gesunde Leiterschaft in der Gemeinde ist. Und an diesen Gedanken wollen wir anschließen, wenn wir jetzt Titus Kapitel 3 lesen. Dann sagt er ab Vers 1, erinnere alle daran, sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuordnen. Sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein. Das ist ja schon mal eine steile Aussage, die der Titus hier macht. Der Regierung sich unterzuordnen, fällt manchem derzeit ein bisschen schwierig, ist, denke ich, auch nicht im Sinne eines Kadavergehorsams gemeint, sondern im Sinne einer Haltung, die wir haben sollen, dass wir eine innere Haltung haben sollen, die sich wirklich auf Gott ausrichtet und sich grundsätzlich unter unsere Regierung unterordnet. Das ist ja auch etwas, was Gott gegeben hat, Regierung in Ländern oder Leitung in Ländern. Damit ist nicht ausgesagt, dass jetzt jede Regierung alles richtig macht. Wir lesen weiter von Vers 2, über niemanden lästern und jeden Streit aus dem Wege gehen. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und seine Liebe. Diese Spannung, die der Paulus hier aufzeigt, die gibt ein gutes Bild, wie wir auch unser Leben anderen erzählen können. Ich hatte euch ja sehr dazu ermutigt, erzählt eure Geschichte. Danke, Ellen, dass du heute Morgen einen Teil deiner Geschichte mit uns geteilt hast. Erzählt einander eure Erfahrungen, die ihr mit Jesus macht. Und hier sehen wir das Muster, wie der Apostel Paulus das uns vorgibt, wie man es machen kann. Erzähl, wie es früher war. Und dann erzähl, wodurch kam die Wende. Dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Paulus hatte das in einer starken persönlichen Begegnung, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und das hat er immer wieder erzählt. Und wir lesen dann weiter ab Vers 5, wie es ihm dann gegangen ist. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. Wie gut ist das denn? Jesus verändert unser Leben. Und diese Chance möchte ich jedem heute Morgen geben, der hier im Gottesdienst ist, dass er diese grundsätzliche Erfahrung macht. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der König. Und wenn du das in deinem Leben noch nicht erfahren hast, noch kein Kind Gottes geworden bist, so wie Rüdiger das vorhin ausgedrückt hat, dann darfst du sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich nehme dich an. Ich bitte dich eindringlich, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, sie zu treffen, sei es am Stream oder sei es hier im Saal. Das Gebetsteam ist für dich da, wenn du so Gebet haben möchtest. Unsere Hotline hatten wir vorhin schon genannt. Ich möchte weitergehen bei Vers 9 und damit auch zu dem Thema kommen, was mir heute Morgen auf dem Herzen liegt. Paulus sagt dann, lass dich nicht auf unsinnige Fragen über Stammbäume ein oder auf Auseinandersetzung und Streit über das Befolgen jüdischer Vorschriften. Das ist nutzlos und reine Zeitverschwendung. Wenn jemand unter euch Spaltung auslöst, verwarne ihn ein erstes und dann noch ein zweites Mal. Danach gib dich mit dem Betreffenden nicht mehr ab, denn so ein Mensch hat sich von der Wahrheit abgewandt, er sündigt und verurteilt sich damit selbst. Auch das ist für uns sehr alltagstauglich. Womit sollen wir uns abgeben? In unserem geistlichen Leben. Nicht mit Streitfragen über alles Mögliche. Und wenn wir merken, dass jemand Spaltung auslöst, dass er Trennung herbeiführt, dann gibt es auch manchmal den Punkt, wo wir sagen müssen, nein, mit dir will ich mich nicht mehr intensiver auseinandersetzen. Paulus ist hier sehr praktisch. Das ist heute Morgen nicht unser Hauptthema, das möchte ich nur so am Rande erwähnen. Und er zeigt auf, dass unser Leben im Alltag einen Unterschied machen kann, indem wir so leben, wie das Wort Gottes es uns sagt, indem wir der Kraft Gottes in unserem Leben Raum geben. Und dann können wir diese Gnade, dieses Werk, was er an uns getan hat, durch Gottes Freundlichkeit in einen Lebensstil umsetzen, der anderen Menschen etwas geben kann. Aber ich glaube, dass wir diesen Lebensstil nur dann leben können, wenn wir den nötigen Input bekommen. Wir können nur das weitergeben, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und wenn ich erwarte, dass alles in meinem Leben automatisch entsteht, dann habe ich mich getäuscht. Das funktioniert nicht. Ich muss mir Zeit dafür nehmen, dass dieser Input in mein Leben hineinkommt. Dass die Kraft Gottes in unser Leben hineinkommt. Und das geschieht, wenn ich mich beispielsweise mit dem Wort Gottes beschäftige. Das betonen wir hier in der Gemeinde immer wieder. Lies das Wort Gottes, lies es möglichst regelmäßig. Füll dich damit, mit dem Guten, was im Wort Gottes steht. Dann fängt man im Neuen Testament an zu lesen. Und wenn man noch neu im Bibellesen ist, dann ist man davon stark vielleicht angesprochen und berührt. Und dann kommt man irgendwann auch ins Alte Testament und liest die Geschichten aus dem Alten Testament. Und mir ging das neulich mal so, ich habe etwas getan zu Hause und habe mir nebenbei einen alttestamentlichen Bibeltext vorlesen lassen von meiner Bibel, kann man sich ja vom Handy vorlesen lassen. Und ich habe mich richtig herausgefordert gefühlt von den schwierigen Dingen, die dort in der Bibel drinne standen, was man alles gesetzlich tun muss und was das Volk Israel alles machen musste und welches Opfer sie wann und wie und hier schwingen und da eine Taube und da sonst was. Und ehrlich gesagt, im ersten Moment hat mich das, wie soll ich das sagen, gar nicht so in Ruhe hineinversetzt, sondern eher in Unruhe hineinversetzt. Vielleicht geht dir das auch manchmal so, wenn du die Bibel liest, dass du manches nicht verstehst oder dich auch manches überfordert. Ist das normal, dass das so passiert, dass du einen Bibeltext liest und nicht gleich das aufnehmen kannst? Dann sagst du, nee, das mache ich gar nicht mehr, das lese ich gar nicht. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ihr versteht ja immer alles, wenn ihr die Bibel lest, ja? Aber euer Pastor versteht nicht immer alles. Darf ich mich hier entschuldigen? Will ich mich hier entschuldigen? Nein, das will ich nicht. Überhaupt nicht. Ich möchte nur sagen, wenn wir uns besonders mit dem Alten Testament beschäftigen, dann müssen wir das Alte Testament immer vom Neuen Testament her sehen. Und wir verstehen das Alte Testament nur dann, wenn wir das Neue Testament im Hinterkopf haben. Und dann wird es auch alltagsrelevant für uns. Nicht jeder Text aus der Bibel, das gebe ich zu, aber ganz viele Texte im Blick des Neuen Testaments oder aus dem Blickwinkel des Neuen Testamentes betrachtet von Jesus her, die bekommen Kraft und eine Dynamik, beispielsweise die ganzen Psalmen. Und selbst Geschichten, die schwierig sind im Alten Testament, können diese Kraft bekommen, wenn ich sie von Jesus her lese. Verstehen wir das immer alles gleich? Nein. Aber dafür gibt es ja Predigten. Dafür gibt es unsere Connect Groups, wo wir uns auseinandersetzen mit der Bibel, wo wir die Bibel miteinander lesen und das teilen können, was wir nicht verstehen. Und dann, wenn wir das lesen und vom Neuen Testament her denken, dann bekommen diese Texte eine Bedeutung. Und Paulus sagt, lass dich nicht auf Streitfragen und unsinnige Auseinandersetzungen über solche Dinge ein, sondern schau, was das Geistliche da drin ist. Diese Streitereien, das ist nutzlos und reine Zeitverschwendung, sagt er sehr klar. Aber wenn wir schauen, was steckt dahinter, was ist der tiefere Sinn vom Neuen Testament auch her gesehen, der Dinge, die uns das Alte Testament sagt. Und dann erleben wir diese Kraft, die uns in Vers 5 beschrieben hat. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. Das heißt, durch den Heiligen Geist können wir uns das aufschließen, dieses neue Leben. Nicht, wenn wir anfangen, Dinge zu befolgen. Das war ja das Problem im Alten Testament. Sie haben versucht, das Alte Testament zu befolgen und sie haben es nicht hingekriegt. Und das ist frustrierend. Eines dieser Themen im Alten Testament ist der Sabbat. Modern bei uns sagen wir der Sonntag, aber wir reden jetzt mal vom Sabbat, weil die Bibel davon auch spricht, wenn du nach Israel kommst, dann erlebst du, wie diese Kultur heute noch gelebt wird. Wir waren ja öfter in Israel und vor allen Dingen, wenn du in Jerusalem bist, dann ist es wie wenn von Freitagabend bis Samstagabend das Leben wirklich ruht. Du kannst mitten auf der Straße da spazieren gehen, und es kommt fast kein Auto. Ein Bus fährt sowieso nicht. Und wenn du als Tourist nicht darauf vorbereitet bist, dann kann es sein, dass du am Freitagabend nichts mehr zu essen kriegst. Warum? Weil alle Restaurants zumachen. Und selbst das gelbe M macht dann zu, die bei uns ja fast rund um die Uhr aufhaben. Man nimmt das sehr, sehr ernst. Das Leben fährt runter. Wir mussten am Sonntag, als wir mal in einen Gottesdienst dann gegangen sind, oder am Samstag war der, mussten wir durch Jerusalem spazieren gehen, fast durch die halbe Stadt. Taxifahren war uns zu teuer, also sind wir zu Fuß gelaufen. Kein Bus fährt, kein öffentliches Verkehrsmittel. Autos fahren noch, einkaufen kann man grundsätzlich nicht, wie bei uns, da hat sich ja alles geändert. Und das ist manchmal richtig, richtig schwierig. Wir waren in Jerusalem dann auch in einer Mietwohnung. Und normalerweise, wenn man da an der Tür stand, dann musste man einen Zahlencode eintippen und dann hat dieser Zahlencode die Tür aufgemacht und dann bist du reingekommen. Interessant war, am Sabbat geht dieser Code nicht. Da ist die Tür auf. Denn es ist Arbeit, wenn du hier die Zahlen eintippst. Also machen wir den Code weg und Diebe, herzlich willkommen in unserem Haus. Ja? Die Sicherheit ist am Schabbat auf andere Weise gewährleistet. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass der Schabbat, der Ruhetag, ganz wichtig ist in den Augen Gottes. Das können wir fast gar nicht so nachvollziehen, wie das betont wird. Er wird bezeichnet als Abschluss der siebentägigen Woche, ein Tag der heiligen Ruhe. Wir können heute Morgen nicht die Bibelstellen dazu durchgehen, wenn jemand Interesse daran hat. Ich habe das hier ziemlich genau ausgearbeitet, kann ich dir das gerne geben, dann kannst du das auch gerne nachlesen. Es war verboten zu arbeiten, auch für die Sklaven. Und die Fremdlinge, die da waren, selbst für das Vieh galt das. Die durften nicht arbeiten. Es war Feuer anzünden verbunden. Essen durfte man nicht vorbereiten, das musste man vorher machen. Das Manna durften sie nicht einsammeln. Man sollte die Wohnung nicht verlassen. Das Geschäftsleben sollte unterbrochen werden. Und es war auch verboten, am Sabbat Lasten zu tragen. All das finden wir im Alten Testament. Und wenn wir jetzt von diesem Wortwörtlichen herkommen und sagen, boah, das muss ich jetzt alles erfüllen, dann legt es einen Druck auf uns. Und diesen Druck hat das auch auf die Menschen im Alten Testament gelegt. Auch im Spätjudentum haben sie diesen Druck empfunden. Und deswegen haben sie das dann noch so genauer ausgearbeitet und diese allgemeinen Regeln, die es da gab, insgesamt auf 39 Punkte, das waren denn die jüdischen Schriftgelehrten, die das gemacht haben, auf 39 Punkte ausgearbeitet. Und zwar haben sie geguckt, wie ist die Stiftshütte, also das Haus, das Heiligtum im Alten Testament, wie ist das gebaut worden? Und 39 Arbeiten davon haben sie genommen und haben sie in die Liste der am Sabbat verbotenen Tätigkeiten hineingetan. Also zum Beispiel gewerbliche und handwerkliche Arbeit, Neuanschaffung eines Gegenstandes, Verbindung zum Beispiel durch Kleben, Trennung, also zum Beispiel Pflücken, das Tragen, das Gehen, das Reiten, das Fahren, das über einen Kilometer hinausgeht. Aber zugleich haben die Schriftgelehrten, so ist der Mensch ja, auch daran getüftelt, wie kann man das umgehen. Denn man muss ja irgendwo auch hinkommen. Ja? Also es war zum Beispiel verboten, irgendwo hin zu gehen oder zu reiten. Aber dann haben sie gesagt, wenn du einen Sack Wasser oben auf einen Esel legst und setzt dich oben rauf, dann bist du auf dem Wasser unterwegs. Und das wiederum war erlaubt. Deswegen haben sie das so trickreich umgangen. Und ihr merkt, so ist der Mensch. Er versucht sich immer, seinen Weg zu schaffen und das wortwörtlich zu erfüllen. Aber ihr Lieben, das ist nicht das Ding. Es geht nicht darum, das wortwörtlich zu erfüllen. Denn im Alten Testament nahm Gott das so ernst, dies mit dem Sabbat, dass, wenn man die Vorschriften übertreten hat, darauf die Todesstrafe gestanden hat. Hammer! Das kann doch gar nicht sein, Gott, dass du so etwas in dein Gesetz hineinschreiben lässt. Für mich sagt das neutestamentlich gesprochen eins. Dieser Ruhetag, der ist Gott so mega wichtig, dass er sagt, bitte, bitte, haltet euch da dran. Und der Mensch versteht eigentlich nur etwas dann und macht es nur dann nicht, wenn eine richtig fette Strafe folgt. Ja, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, wie ich das jetzt hier ausdrücke. Aber ich sage dir, du fährst, also die meisten von uns jedenfalls, fahren in der Regel lieber schneller, als was da angegeben ist. Aber je höher die Strafe ist, desto größer ist das Hindernis, das auch wirklich zu tun. Weil Strafe nämlich wehtut, wenn man da richtig Geld abdrücken muss oder 3 Monate ohne den Führerschein unterwegs sein muss. Ja? So, das ist eigentlich die menschliche Sichtweise der Dinge. Aber schaffen wir es, vom Neuen Testament als Gemeinde auf diese Worte des Alten Testaments, sie von Jesus her zu sehen, von dem, was seine Idee war, sodass es für uns kein Druck ist, du darfst jetzt nur so und so viele Schritte machen und dann hast du deinen Schrittzähler angestellt und dann bei 1000 Schritten, dann piepst er und sagt, aufhören für heute, hinsetzen. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir eine innere Beziehung zu diesem Wort aus dem Alten Testament haben. Und dass wir diesen Ruhetag wirklich so genießen, wie es Gottes Idee gewesen ist. Dass wir nämlich anfangen, teilzuhaben an der Ruhe Gottes. Gott hat gesagt, am 7. Tag ruhig von meinen Werken. Das war schon in der Schöpfung so. Und mit diesem Sabbat, mit diesem Ruhetag möchte Gott, dass du, dass ich an dieser Ruhe teilhaben kann. Innehalten, Pause machen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wie ist Jesus damit umgegangen? Jesus hat sich eindeutig gewendet gegen eine gesetzliche Erfüllung des Sabbats. Er hat am Sabbat Gutes getan und das hat man ihm angekreidet und gesagt, du darfst das nicht tun, du darfst nicht heilen am Sabbat. Aber Jesus war größer, so sagt uns das Wort Gottes, als der Tempel, als diese Vorschriften und er war der Herr des Sabbats. Jesus fordert uns also nicht auf, das gesetzlich zu erfüllen und all diese 39 und mehr Regeln zu halten, sondern den Geist aufzunehmen, der da drinne ist. Jesus hat betont, der Sabbat, der Ruhetag, ist nicht um seiner selbst willen, sondern der Sabbat ist da für dich. Der Ruhetag ist da für dich. Meine Message für uns als Gemeinde ist, liebe Gemeinde, lass es uns schaffen, eine gute Sabbatkultur zu leben, ohne Sabbat gesetzlich zu halten. Die Urgemeinde, die erste Gemeinde wusste, dass sie frei sind von diesem Sabbatgebot, dass sie es nicht wortwörtlich halten mussten. Und Paulus sagt so, wir können alle Tage gleich halten. Es ist kein Unterschied darin. Und Paulus sagte sogar, wenn wir versuchen, das zu halten, dann fallen wir aus der Gnade heraus. Im Galaterbrief spricht er über dieses Thema, wenn wir versuchen, etwas gesetzlich zu halten. Die ersten Christen haben sich mehr auf den Tag der Auferstehung konzentriert und den gefeiert und haben das Abendmahl gefeiert, Predigt gehört und sie haben auch Geldsammlungen durchgeführt. So, sie haben versucht, diesen Geist zu verstehen. Und ich möchte uns ermutigen, jeden persönlich, heute Morgen, lebe in deinem Alltag eine Sabbatkultur. Was meine ich damit? Ich möchte euch das heute versuchen, mit einem plastischen Bild mitzugeben und ich hoffe, ihr könnt es euch merken. Ich habe ein Buch in meiner Bibliothek stehen, das heißt Mach ein Fenster dran. Es ermutigt Prediger, praktische Beispiele zu nehmen, die man versteht, damit Licht in unser Leben hineinkommt. Und so möchte ich auch heute Morgen euch 5 Fenster vorstellen in Bezug auf den Sabbat, die Licht in unser Leben hineinbringen sollen, dass wir in diese Ruhekultur hineinkommen. Wie können wir das praktisch leben in unserem Alltag? Wie kannst du das hinkriegen? Wie kannst du diese Gnade und nicht aus den Werken heraus leben? Das erste Fenster, was wir in unserem Leben aufmachen sollten, ist das Fenster für Gott. Und deswegen habe ich hier ein Fenster nach oben abgebildet. Immer unter dieser Fragestellung, wie können wir eine Ruhekultur leben? Wie können wir den Sabbat neutestamentlich leben, ohne dass wir dabei in so ein Gesetz zurückfallen? Nochmal, nimm dir Zeit, Fenster für Gott aufzumachen. Und damit kommen wir in die Ruhe Gottes hinein, die uns der Hebräerbrief beschreibt und die mal im Himmel vollendet sein wird. Was dient dazu? Natürlich Gottesdienstbesuch. Natürlich das Lesen des Wortes Gottes. Natürlich Lobpreis. Natürlich Gebet. Jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten durch seinen Alltag, Fenster für Gott aufzumachen. Aber bitte, bitte, liebe Gemeinde, lass uns Fenster für Gott aufmachen. Das ist eine Sabbatkultur. Zeit für Gott nehmen. Ein zweites Fenster ist für mich, mach ein Fenster auf für VIPs. Für Very important persons, für besondere Menschen in deinem Leben. Wer gehört dazu? Für mich ist mein besonderer VIP als allererstes die Petra. Und mit ihr Beziehung zu leben, bedeutet, dass ich Fenster für sie aufmachen muss. Und das auch gerne tue. Das war mir nicht immer so als allererstes wichtig. Aber wir haben über die Jahre gelernt, Zeit miteinander ganz bewusst einzuplanen. Ich habe schon hier und da über unseren sogenannten Eheabend geredet, der nicht immer an einem Abend stattfindet, je nachdem, wie wir Zeit dafür haben. Aber wir machen füreinander Fenster auf. Very important persons, besondere Personen. Vielleicht sind das Freunde, für die Fenster aufmachen kannst. Die Kinder zähle ich nicht dazu. Das liegt für mich auf einer anderen Ebene. Da haben wir als Eltern eine Verpflichtung, uns um die zu kümmern. Das ist nicht Sabbat, sondern das ist unsere Herausforderung, unsere Aufgabe. Aber das, was so mehr die Kür ist, ja, was man denkt, ist nicht unbedingt nötig, ob ich mich mit meiner Frau zusammensetze. Doch, tu das. Öffne für deine besonders wichtigen Personen Fenster. Was heißt Sabbat noch? Ein drittes Fenster. Und das ist das Fenster für dich selbst oder das Fenster für mich. Wir brauchen Zeiten, wo wir Momente haben, wo wir uns innerlich ausrichten können, wo wir uns sammeln können. Das moderne Wort dafür, habe ich jetzt gelernt, ist Me-Time, also Zeit für mich. Zum Sabbat gehört, dass du Zeit für dich selbst findest. Und Zeit für dich selbst bedeutet nicht, alle möglichen Arbeiten zu verrichten, sondern wirklich Zeit zu haben, zur Ruhe zu kommen. Und Zeit für dich selbst zu haben, wo du über dich selbst nachdenkst, wo du was lesen kannst, was auch immer, was dir gut tut, was dich innerlich aufbaut, was dich zur Ruhe bringt und den inneren Frieden hineinbringt. Fenster Nummer 4 habe ich das schöne Fenster genannt. Nun, wenn ihr auf das Bild schaut, dann mögt ihr darüber streiten, ob es ein schönes Fenster oder nicht schönes Fenster ist. Das war jedenfalls das Schönste für mich, was ich bei Unsplash erstmal so auf die Schnelle gefunden habe. Was meine ich damit? Ich glaube, wir brauchen Zeiten, wo wir uns um das Schöne kümmern und das kann so ein Sabbat für uns sein. Manche haben das überhaupt nicht im Blick, dieses Thema, und ich hatte es lange auch nicht unbedingt im Blick. Schön wird von jedem von uns unterschiedlich empfunden. Aber ich glaube, es ist eine Idee, die Gott uns gegeben hat, die in seinem Wesen steckt, Sachen schön zu machen. Warum spielen unsere Musiker hier nicht schräge und singen schief? Weil das nicht schön ist. Und warum ziehen wir uns einigermaßen vernünftig an, wenn wir in den Gottesdienst kommen? Weil wir schön sein wollen. Und warum hat Gott in aller Welt so viele verschiedene Blumen geschaffen? Weil er Schönheit liebt. Er hätte ja auch es bei Rosen belassen können und alle lieben nur Rosen und das wäre auch schön gewesen, duften gut. Aber wie viele verschiedene Arten von Rosen gibt es alleine? Die duften alle unterschiedlich. Meine Frau liebt das, ihre Nase da reinzustecken und das zu riechen. Wollen wir das ganz neu verstehen, was es bedeutet, etwas schön zu machen? Hauptsache, es ist für den Herrn, sagen manche. Ob es schön ist oder nicht, ist egal. Nein, das ist zu wenig. Gottes Natur ist schön und deswegen wollen wir das, was wir hier in der Gemeinde machen, wollen wir gut machen. Deswegen arbeiten wir daran, dass hier alles schöner wird. Deswegen steht draußen das Gerüst, damit es schön wird. Und jeder von uns darf sein Bestes damit hineingeben und diese Kultur mit prägen, diese Sabbatkultur, etwas schön zu machen. Und ein letztes Fenster, das sind besondere Fenster. Wer liebt es von uns, im Flugzeug zu fliegen und aus diesem besonderen Fenster herauszuschauen? Das ist schon was ganz Besonderes. Und wir brauchen solche besonderen Fenster in unserem Leben. Gott hat dem Volk Israel solche besonderen Fenster verordnet, indem er gesagt hat, macht nicht nur einen Sabbat, sondern macht ein ganzes Sabbatjahr. Jedes siebte Jahr war so ein Jahr der Ruhe, wo man auch den Acker ruhen lassen sollte, dass er sich regeneriert und dann wieder neue Frucht bringen konnte. Wir brauchen als Volk Gottes auch solche besonderen Fenster. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer ein ganzes Sabbatjahr, das kannst du dir gar nicht leisten, aber Lebensphasen, wo du wirklich abschalten kannst, wo du dich rausnehmen kannst, das ist sehr abhängig von dem, wie du lebst. Aber diese besonderen Fenster, die geben so Highlights in dein Leben hinein, wenn du sie unter diesem Gedanken der inneren Ruhe anschaust. Gehen wir die Fenster nochmal durch. Das Fenster für Gott war das erste. Das Fenster für die VIPs war das zweite. Das Fenster für mich war das dritte. Das schöne Fenster war das vierte. Und das besondere Fenster hier als letztes genannt. Könnt ihr diese einfache Botschaft heute Morgen für euch mitnehmen? Fang das an zu leben. Darf ich Folgendes sagen? Mach das Fenster auf. Entscheide dich heute Morgen dafür, die Läden wegzuklappen und das Fenster aufzumachen. Vielleicht ist bei dir das Fenster für dich selbst auf, aber nicht das Fenster für Gott. Dann mach es heute Morgen auf. Vielleicht ist das schöne Fenster bei dir zugeklappt. Mach es heute Morgen auf. Und fang an, diese Kultur zu leben. Lass dieses göttliche Licht in dein Lebenshaus hinein. Und dann fängt auf einmal dieses Wohlgefühl an. Gott ist da. Gott ist hier. Gott beschenkt dich. Wisst ihr, wir müssen ausgewogen leben. Wir dürfen nicht einseitig leben. Manche meinen, das ganze Haus besteht nur aus Fenstern. Nein. Wir müssen immer diese Ausgewogenheit haben. Neben diesen Sabbatfenstern gibt es auch noch andere Kulturen, die wir leben müssen und leben dürfen. Wo wir Verantwortung haben, wo wir dienen dürfen und wo wir dienen müssen. Die Kultur der Hingabe, die Kultur des nicht auf sich selbst bezogen Seins. Manche werden einseitig und haben nur noch Fenster und machen nur noch Sabbat und ruhen nur noch aus und haben nur noch Familie im Sinn. Nein, lass uns ein von Gott bestätigtes, ausgewogenes, geistliches Leben führen mit einer guten Sabbatkultur. Ich wünsche dir, dass du in deinem Alltag das umsetzen kannst. Ich lade dich ein, dass du jetzt an deinem Platz aufstehst, wenn dich dieses Thema besonders heute Morgen berührt hat und du sagst, ja, ich will das mitnehmen. Tu das auch zu Hause, dass du an deinem Platz aufstehst. Ich würde gerne für dich beten und dich segnen, dass in deinem Herzen diese Sabbatkultur wirklich verankert ist und Gottes Geist dir heute Morgen das mitgibt, was du brauchst für deine Woche, für deine Herausforderungen in deinem Alltag. Wir warten einen Moment und wer möchte, darf aufstehen und ich lade dich bewusst auch ein, zu Hause aufzustehen und diesen Segen zu empfangen. Vater, ich danke dir für diesen Impuls von heute Morgen. Und ich bete, dass wir nicht als Gejagte und Gehetzte durch dieses Leben hindurchgehen und dann zum Schluss sagen, oh, schon vorbei. Jesus, ich bete, dass jeder von uns diese guten Gedanken aus deinem Wort, aus dem Alten Testament, im Sinne einer geistlichen Kultur neu aufnehmen kann. Und in seinem Alltag das umsetzen kann. Ich bete besonders für die Schaffertypen unter uns, die immer etwas bewegen müssen, dass sie schaffen, diese Zeiten des Sabbats zu nehmen, diese Fenster aufzumachen. Wir wollen ja auch als Gemeinde neu dieses Fenster aufmachen, dass diese Kultur der Schönheit, diese Kultur des in die Ruhe hineinkommst, in unserer Gemeinde gelebt werden kann. So segne ich die Geschwister und Freunde unserer Gemeinde, und segne auch besonders die Menschen, die uns am Stream heute zuschauen. Die vielen, die hier im Saal aufgestanden sind, jeder soll gesegnet sein. Jesus, führe uns in diese Ruhe hinein. Und so segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Ihr anderen dürft mit dazu aufstehen und wir wollen noch mit einem Lobpreislied diesen Predigtteil beenden und dann wird Rüdiger kommen und den Gottesdienst beschließen. Musik